Herzlich willkommen zum GamerWG-Podcast. Bevor wir mit dem eigentlichen Thema anfangen, habe ich mir noch jemanden in die Küche gesetzt, der uns erzählen möchte, was er denn, nachdem er sein Zimmer hier in der WG geräumt hat, jetzt so macht. Hallo Maurice, grüß dich. Ja.
Hallo Kai, hallo liebe Hörer. Es hat etwas länger gedauert, es gab ein bisschen hin und her, aber es ist endlich soweit. Werde heute an demselben Tag, wie dieser Podcast online geht, um 18 Uhr mein eigenes Projekt starten, den Straight Outta Nippon Podcast, wo es um japanische Videospiele, Anime, Manga, Filme, Bücher und was weiß ich noch, was mir noch alles einfällt, gehen wird. Und ihr wart so offen und habt mich Werbung machen lassen dafür, ja, wo ich sehr froh drüber bin.
Shameless Self-Plugin hier.
Ja. Den Podcast findet ihr über meine neue alte Seite theredlagoon.de und er wird, sobald er online ist, in ein paar Tagen auch bei iTunes online gehen. Ihr wisst ja, das dauert auch mal ein bisschen länger mit der Verifizierung, bis er dort verfügbar ist. Aber ja, es geht heute an diesem Tag um 18 Uhr los mit der ersten Folge, wo ihr erfahren werdet, was es mit dem Namen Red Lagoon auf sich hat. Ich werde dort euch die Red Lagoon Origin Story erzählen. Und ich hoffe, ihr schaltet ein. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und ich bin bestimmt auch mal hier wieder demnächst zu Gast dabei.
Ja, wunderbar. Also ich weiß ja ungefähr, woher der Name herkommt. Aber freue mich trotzdem auf den Podcast. Cool, cool. Ja gut, dann entlasse ich euch jetzt in den normalen Podcast. Und viel Spaß mit Rise of the Tomb Raider. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des GamerWG-Podcasts. Ich bin der Kai und ich möchte heute über Frauen sprechen. Das wird der Mädchen-Podcast der GamerWG. Nein, nicht wirklich. Wir reden nur über eine Frau und zwar die berühmteste Frau der Videospielgeschichte. Wir reden über Lara Croft. Und wenn ich wir sage, dann bin ich natürlich nicht alleine, sondern mit mir dabei sind auch noch der Thomas. Hallo Thomas.
Hallo liebe Hörer, hallo Kai und hallo Roman.
Hallo liebe Hörer.
Spaß beiseite. Genau. Einen wunderschönen guten Abend, Tag, Morgen, wann auch immer ihr das alle hört. Ich begrüße natürlich meine beiden Co-Moderatoren und natürlich alle Zuschauer und Zuhörer, besser gesagt. Und ja, ihr habt's gesagt, Lara Croft ist das Thema.
Ja, genau genommen ihr neuestes und letztes Abenteuer, nämlich Rise of the Tomb Raider. Wir alle haben gespielt, ich auf dem PC, ihr zwei auf der Box.
Genau.
Und davon wollen wir jetzt berichten.
Oh ja, hat doch schon lang gedauert. Ich wollte seit November drüber reden.
Und du hast auf jeden Fall recht. Also die berühmteste Frau der Videospielgeschichte ist es auf jeden Fall. Vom Prinzip her hat sie meine erste große Frauenliebe Gianna, also Gianna die Sister, würde ich sagen, vom Frauenspielthron vertrieben, ja.
Ich glaube, wie hieß die andere nochmal, die Schwester?
Keiner kennt die Schwester, ist immer so, ne?
Ja, Gianna kennen alle, aber die Schwester...
Es gibt immer die Hübsche und die andere.
Genau.
Ja, nee, klar. Oder? Ihr musstet auf mich warten, weil ich halt die PC-Version gespielt habe und die kam ja halt jetzt erst am 28. Januar. Ihr durftet ja schon ab 13. November auf der Box spielen.
Genau. Also vielleicht so als Besonderheit kann man schon mal sagen, Tomb Raider ist, das wird den meisten nicht entgangen sein, ein Xbox beziehungsweise Microsoft, kann man sagen, exklusiver Titel für den Start. PlayStation 4 wird ja erst im Verlauf des Jahres folgen und die Xbox One-Spieler waren die ersten, die eigentlich in den Genuss gekommen sind, dieses Spiel sich mal anzuschauen.
Ja, wenn wir schon dabei sind. Mich hat das tierisch gewurmt damals, wie sie es, ich glaube, sie haben es auf der E3 haben sie es doch angekündigt, ne? Vor 2 Jahren.
Ja, genau. Und, ja, mindestens. Oder letztes Jahr, ich weiß es nicht mehr.
Ja, und dann irgendwann später haben sie dann nachgeschoben, dass das Ding Xbox exklusiv sein würde. Wo ich dann erstmal auch gedacht habe, so ja klar, mit Sicherheit nicht, ja. Aber dann wurden die Gerüchte immer lauter und dann hieß es ja, 1 Jahr angeblich exklusiv für Xbox One. Und dann habe ich mir auch gedacht, so Leute, das ist die beschissenste Idee, die ihr jemals gehabt habt.
Ja, also ja. Da konnte man sich wirklich nur drüber ärgern. Und gerade dieses PR hin und her, ich weiß nicht, das war ein Fiasko, weil einfach die Leute, selbst die eine Xbox One besessen haben, einfach davor in den Kopf gestoßen worden sind. Das Spiel war halt einfach nie exklusiv und schon gar nicht für die Microsoft-Konsolen und sich da das Ding zu kaufen, das war auf jeden Fall, also die Lizenz zu kaufen, das war so ein Aufregerthema des letzten Jahres, würde ich sagen.
Ja, ist dazu zumindest geworden, aber ich finde es auch immer sehr unschön. Aktuelles Beispiel ist jetzt ja auch Street Fighter 5, gibt's nur für die PS4 und für PC. Das sind so unnötige exklusive Dinge, ne? Wo man sich immer fragt, warum muss das sein? Also letzten Endes soll auch jeder auf der Plattform spielen, wo er spielen will. Finde ich irgendwie blöd. Sollen sie sein lassen.
Gebe ich dir auf jeden Fall recht. Denen ja auch wehgetan, ne?
Ja. Ich meine, wenn Microsoft sich da hinsetzt und ein internes Studio und Titel macht und das dann exklusiv, dann versteht das ja jeder, ist ja klar. Aber wenn man das einfach nur von einem Publisher quasi oder von einem Entwickler einkauft und für eine bestimmte Zeit exklusiv macht, das ist echt unnötig und ist echt ärgerlich. Egal, auf welcher Seite man dann steht.
Ja, vor allen Dingen hat es sich auch gar nicht für sie gerechnet. Also ja. Die haben sich ja richtig, richtig, richtig auf den Arsch gesetzt damit.
Auf jeden Fall.
Ja. Und deswegen ist das Ding jetzt auch so schnell dann doch für den PC erschienen. Es hieß ja ursprünglich mal irgendwie Frühjahr, so irgendwie April oder Mai sollte das kommen für PC. Und dann haben sie es ganz, ganz schnell, als sich abgezeichnet hat, dass die Verkaufszahlen nicht wie erwartet sind auf der Xbox One, da haben sie es dann ganz schnell für den PC veröffentlicht. Und meines Wissens hat es sich da jetzt 3-mal besser verkauft als auf der Xbox One. Bis jetzt.
Ja, das stimmt. Also zumindest waren das die rein digitalen Zahlen, wie ich mitbekommen habe. Ich weiß jetzt nicht, ob das auch auf Einzelhandel oder so zutrifft. Aber das hat sich auf dem PC deutlich besser verkauft.
Ja, ich glaube auch nicht, dass sie so einen Deal nochmal machen.
Nee. Was halt vor allem schade ist, ist tatsächlich, dass es wahrscheinlich nicht mal an der Exklusivität, sondern auch an dem Zeitpunkt des Releases lag. Weil einfach in derselben Woche wie Fallout, das war keine gute Idee.
Nicht wirklich.
Ja, ist immer die Frage, ne, was man machen will. Also ich habe jetzt zum Beispiel Fallout nicht gekauft. Ist, glaube ich, immer die Frage, worauf man abfährt, ob die Zielgruppe da tatsächlich so identisch ist, ne?
Ja, keine Ahnung. Ich kann auf jeden Fall sagen, zumindest so aus meiner Erfahrung her, aus dem Einzelhandel in dieser Woche, da war es dann ungefähr so, weiß nicht, Fallout, Tomb Raider, Fallout, Tomb Raider, Fallout, Tomb Raider. Also, und das ging halt die ganze Zeit so. Es gab Leute, die sind in den Laden gekommen, haben gefragt, was denn erschienen ist. Und wenn man denen dann gesagt hat, ja, es ist Tomb Raider erschienen, es ist richtig gut geworden, kannst ja mal reingucken. Und die Leute haben sich gewundert und verdutzt mich angeguckt und gefragt, was, in derselben Woche wie Fallout, wie dumm ist das denn?
Ja, die Idee war nicht gut. Das ist ganz klar. Die hätten das irgendwie im Sommer rausbringen müssen, so Ende September oder sowas. Obwohl, da kam auch Until Dawn und noch irgendwas, ne? Ich glaube, Metal Gear Solid.
Ja. Und natürlich auch FIFA und sonstige Call of Duties.
Weil man ja auch sagen muss, klar, im Portemonnaie stehen die beiden in Konkurrenz, was ja die Spielzeit und ähnliches angeht. können ja gut nebeneinander koexistieren, weil Tomb Raider zumindest ein einfaches Durchspielen war ja dann irgendwie in 12 oder 14 Stunden, ich weiß gar nicht, wie lange ich gebraucht habe, dann auch machbar. Ne? Also danach kann man ja immer noch in Ruhe, nachdem man dann an zwei Abenden gemütlich Tomb Raider gespielt hat, dann bei Fallout durchstarten. Ne?
Ja gut, ich habe 3 oder 4 gebraucht, also so richtige Sessions. Ich spiele ja nie so lang am Stück.
Das Traurige daran... Also klar, 14 Stunden, da spiele ich auch mehr als 2 Abenden. In der Regel dran, ja.
Das Traurige in der Sache ist einfach, finde ich zumindest in meinen Augen, war einfach, dass das Spiel, ich kann ja es vorweg sagen, ob ihr mir jetzt zustimmt oder nicht, aber ich fand das Spiel einfach großartig und es war mir einfach, es tat mir in der Seele weh, dass so eine große Marke und dass der Publisher bzw. der Entwickler, dass sich das für die voraussichtlich überhaupt nicht gelohnt hat. Das fand ich einfach traurig, weil ich wollte gerne mit meinem besten Kumpel darüber reden und sagen, na, wie fandest du das Spiel nicht auch super geil? Und es ging nicht, weil er es einfach nicht spielen kann bis Ende des Jahres. Und das ist nicht nur für die Spieler an sich traurig, sondern natürlich auch für die finanziellen, naja, für die finanziellen Minusgeschäfte, die da Square Enix bestimmt mitgemacht hat. Gerade im Hinblick vielleicht auf den Nachfolger.
Ja, also ich sag ja, ich glaube nicht, dass die so einen Deal nochmal machen werden. Aber mittlerweile müsste sich das ja eigentlich gelohnt haben, dank der PC-Version, die sich ja jetzt doch ganz gut verkauft hat.
Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, ich meine, wenn sich das Spiel jetzt tatsächlich schlecht verkauft haben sollte, man weiß es ja nicht ganz genau, dann kann es aber jetzt auch nicht nur daran liegen, dass es dann nur auf der Xbox rausgekommen ist, weil auch selbst wenn es doppelt so viele PS4-Geräte gibt, dann würde nur das Doppelte von einem schlechten Verkauf gegebenenfalls nochmal dazukommen, weil ich unterstelle einfach mal, dass die Geschmäcker im Durchschnitt der Besitzer der Konsolen ja auch ähnlich sein werden. Also vielleicht liegt es ja dann tatsächlich auch eher an dem Spiel und an dem Zeitpunkt, wo es rausgekommen ist. Ne?
Ja, gute Frage, ist halt schwer zu sagen. Also die letzten Zahlen, die ja zum Beispiel EA noch veröffentlicht hatte, wurde ja spekuliert, dass die PS4 bei 36 Millionen lag und die Xbox bei 20 Millionen. Und wenn dann von 20 Millionen Xbox One-Besitzern aber nur 1 Million die das Spiel kauft, dann glaube ich nicht, dass das an der Konsole per se liegt, weil wenn sich jeder Xbox One-Besitzer das Spiel gekauft hätte, dann wäre es ja ein Bombenerfolg gewesen.
Genau, das meine ich. Und selbst wenn es dann umgerechnet auf die PS4 in einem ähnlichen Verhältnis gelandet wäre, dann wären ja dann vielleicht dann nochmal... ja, vielleicht 1,7 Millionen Stück oder so dazugekommen. Ne? Also, dann wird das zumindest auch nicht von heute auf morgen zu einem Megaseller oder zu einem Riesenerfolg, der mit Call of Duty Verkaufszahlen den Boden aufwischt. Also klar, ist sicherlich nochmal was angenehmer. Je mehr verkaufte, desto besser. Aber ich denke, es wird auch zu einem gewissen Anteil am Spiel gelegen haben, weil ich auch sagen muss, 1 Million verkaufte Exemplare, wenn die Zahl so einigermaßen stimmte zu dem Zeitpunkt zu 20 Millionen Konsolen, ist halt wirklich... nur 5%, das ist nicht viel, ne?
Ja. Das ist wohl wahr. Na gut, aber dann würde ich sagen, kommen wir mal so langsam zum Spiel, wa?
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Also das ist der Nachfolger vom Reboot. Das, wann kam das eigentlich? 2013?
Genau. 2013
kam, ja. Und dann auf den neuen Konsolen nochmal 2015.
Ja, die Definitive, nee,
14,
ja.
Doch, 14. 14 war es, im Anfang des Jahres nochmal gekommen, ja. Genau.
Genau, da gab's ja dann die Definitive Edition. Ich hab's geliebt, ich hab's gerne gespielt, weshalb ich halt auch jetzt so unheimlich scharf auf den Nachfolger war.
Ja. Bei mir auch so. Um da schon mal vorwegzugreifen, ich fand auch der erste war der bessere von beiden Teilen. Wie seht ihr das?
Ich sehe das genauso.
Ich kann mich da ehrlich gesagt nie entscheiden, weil es sehr viele Punkte gibt, wo ich sage, der erste war besser und es gibt ein paar Punkte, wo ich sage, dass der zweite besser war. Aber ich denke mal, da kommen wir sowieso im Detail drauf zu sprechen, wenn wir
auf
das Gameplay.
Ich wollte schon gerade sagen, jetzt ohne das so auseinander zu pflücken, aber einfach so von der Gesamtmeinung her, in 10 Jahren würde ich immer sagen, der erste Reboot-Titel war der bessere, irgendwie.
Ja, da stimme ich dir zu.
Zumindest für mich auch persönlich, was das Setting angeht und so weiter. Ja.
Man kann ja vielleicht vorweg sagen, es ist halt der zweite Teil des Reboots und er setzt auch mehr oder weniger nahtlos an das Ende vom ersten an.
Ein Jahr später.
Genau, aber ich sag mal, von den Ereignissen oder wie sich das alles in Laras Psyche, sag ich mal, und in ihrem Verhalten widerspiegelt, sie ist halt immer noch ich sag mal, immer noch in diesem Abenteuermodus drin. Also die war jetzt nicht irgendwie ein Jahr lang faul auf der Couch liegen und von den Strapazen erholen, sondern die ist immer noch in diesem Tun-Modus drin. Also man hat als Spieler, finde ich, am Anfang das Gefühl, es geht direkt wieder los, als wäre dazwischen eben dieses eine Jahr nicht vergangen.
Ja, so fängt das Spiel ja auch an. Du wirst quasi direkt mitten ins Geschehen geworfen. Ja, das ist ja kein Spoiler, wenn man das sagt. Bist direkt mitten irgendwo da in Sibirien auf einem Berg mit dem, wie heißt der etwas
Jonah.
Kräftiger, Jonah, genau. Der kräftigere Kerl, der auch im ersten Teil schon dabei war. Was ich übrigens schade fand, es haben ja mehr überlebt im ersten Teil, warum man die nicht wieder zu Gesicht bekommen hat.
Ja.
Das war direkt eins so der Dinge, die ich sagen kann, die mich ein bisschen gestört haben, weil nur Jonah fand ich jetzt ein bisschen blöd. Ich hätte wenigstens gern mal noch ein Telefonat irgendwie mit der...
Ich weiß schon, wen du meinst, mit der besten Freundin.
Genau, Sam.
Genau, Sam.
Da ein Telefonat oder so gehabt oder vielleicht auch mal wieder so ein, die hat ja mal Kamerafilmchen gedreht, dann nochmal ja. So ein Kamerafilmchen gesehen, so wie im ersten Teil, aber nichts dergleichen. Also das hat mich dann direkt schon so ein bisschen gestört. Aber ansonsten war der Einstieg natürlich großartig, direkt wieder voller Action,
ja,
man fühlt sich direkt heimisch.
Ja. Und es war auch extrem gut, also es war opulent, grafisch und natürlich auch direkt voll Adrenalin geladen. Also es war kein langweiliges Tutorial oder sowas, sondern ähnlich wie auch in Teil 1. In Teil 1, ich glaube, das kann man ja mittlerweile spoilern, gab es ja diese Höhle, aus der man sich befreien muss. Ja. Und ähnlich schnell und ähnlich Adrenalin geladen geht das ja hier auch los mit, man kann das ja sagen, das war ein Gameplay-Trailer, den man ja schon ein halbes Jahr vorher gesehen hat, mit so einem, mit einer Lawine.
Genau, ich denke, die meisten kennen es ja einfach, ne, ja. Von den E3-Videos und wo man es gesehen hat.
Ja, vor allen Dingen ist das die erste Viertelstunde, also ja. Von daher. Ja, Lara wird wieder von Camilla Ludington performt. Also das ist die gleiche Schauspielerin, die das auch im ersten Teil schon gemacht hat.
Ja.
So eine kleine Engländerin ist das. Weshalb auch im englischen Original die gleiche Stimme ist, aber im Deutschen hat Lara diesmal eine andere Stimme.
Genau, Nora Tschirner hat den... Wie sagt man dir? Sie hat
den Stab weitergereicht.
Wobei ich jetzt gar nicht weiß, wer es jetzt macht. Wobei
Maria Koschnee heißt sie. Maria Koschnee. Das ist die Synchronstimme von Jennifer Lawrence.
Wobei ich das jetzt auch in Ordnung fand. Wobei das war für mich jetzt, glaube ich, auch noch nie so ein ausschlaggebender Punkt. Da gäbe es andere Figuren, wo mich das mehr stören würde, wenn da der Sprecher wechselt. Also.
Ja, hat mich nur gewundert, weil ich war eigentlich viele haben ja gemotzt damals bei dem ersten Tomb Raider wegen Nora Tschirner. Ich fand das jetzt aber gar nicht so verkehrt. Sie hat das jetzt nicht schlecht gemacht. Ja? Und warum sie dann da jetzt wieder einen Wechsel gemacht haben, wahrscheinlich nur wegen dem Aufschrei im Internet wieder.
Denke ich mir. Weil ich fand, dass das Gesicht von Lara diesmal wieder ein bisschen anders aussah. Gut, die ist jetzt ja auch älter geworden, aber andererseits jetzt ja auch nur ein Jahr. Ich fand den Wiedererkennungswert irgendwie, die sieht in jedem Spiel immer so ein bisschen anders aus.
Ja. Die sah ja schon in der Definitive Edition anders aus.
Ja, es war schon damals irgendwie komisch, weil du das von der 360 anders gewohnt warst, als es dann auf der Xbox One ausgesehen hat. Es sieht nicht schlecht aus, aber wenn man jetzt, sagen wir mal, man spielt die Definitive Edition als Vorbereitung und dann direkt Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider hinterher, dann ist man am Anfang erstmal so ein bisschen, weiß nicht, fühlt man sich über den Kopf gestoßen.
Wo du jetzt die 360-Version erwähnst, das Spiel ist auch für die 360 erschienen und ich habe es mir angeguckt. Ich habe es mir tatsächlich mal ausgeliehen und habe da mal reingespielt, weil ich nicht warten wollte, bis die PC-Version rauskommt. Hab's dann aber nach dem Prolog, also ab da, wo man dann das erste Mal am Lagerfeuer sitzt, habe ich es dann liegen lassen, weil es sieht für eine 360 super aus, aber wenn du natürlich mittlerweile Besseres gewohnt bist, ich gib's zu, ich bin da... eine Grafikhure, ich wollte es dann nicht so spielen.
Also ich bin da voll bei dir. Wenn ich an deiner Stelle gewesen wäre, ich hätte dann voraussichtlich auch auf die PC-Version gewartet.
Ja, weil mir klar war, das kommt irgendwann und ich habe es dann, wie gesagt, den Prolog gespielt und dann dachte ich mir, ja, sieht gut aus, spielt sich genauso wie der erste Teil. Damit ist für mich jetzt nichts mega Interessantes daran, ja, weil es eben, wie gesagt, sich genauso spielt wie der erste Teil. Und dann dachte ich mir, dann kann ich auch warten. Ja.
Ja, aber das kann man auch, glaube ich, festhalten. Also so diese Kernelemente des Gameplays, dieses Erforschen der Welt, dieses Crafting-System, dass du irgendwelche Teile in der Umgebung sammelst, um damit deine Waffen aufzubessern, dass du Tiere jagen kannst, um Felle zu bekommen und so weiter und Kräuter und Pflanzen und sowas. Das haben sie ja wirklich alles übernommen und ist auf jeden Fall elementarer Spielbestandteil, wobei man ja selber doch schon sich aussuchen kann, finde ich, wie viel man davon macht. Wenn man da jetzt nicht so viel Lust drauf hat, kann man es auch etwas reduzieren. Wer es mehr machen will, kann mehr sammeln, um dann auch mehr Slots freizuschalten bei Waffenverbesserungen und so. Wobei das eben zumindest auf einem moderaten, mittleren Schwierigkeitsgrad dann auch bei mir nicht notwendig war. Also ich habe jetzt zwar immer gesammelt, wenn man was gefunden hat, aber ich bin da jetzt nicht krampfhaft auf die Suche nach irgendwelchen Tieren oder so gegangen, nur um da irgendwie die Waffen noch weiter aufzupimpen.
Nö, habe ich auch nicht gemacht. Also sie haben das Loot-System ein bisschen erweitert. Du kannst mehr Zeug jetzt noch looten, also sprich die Bäume da looten und findest an jeder Ecke irgendwas. In der Wand kannst du noch was rausbrechen. Im Schnee ist irgendwas verbuddelt, was du rausbuddeln kannst. Es gibt jede Menge Zeug, ist aber nicht wirklich nötig. Das ist so ein bisschen wie bei The Witcher. Du kannst, musst aber nicht.
Stimmt. Eine Sache, die habe ich tatsächlich wirklich häufig benutzt, die fand ich gut an der Neuerung. Ich meine nämlich, das war in Teil 1 vom Reboot noch nicht so, dass du halt immer wieder Flaschen und Dosen gefunden hast und dass du daraus eben Sprengkörper basteln konntest. Du hattest ja im Spiel keine normalen Granaten. Also nee. Im Sinne von wirklich Handgranaten, die du finden konntest, sondern du hattest wirklich nur diese Dosen.
Du konntest, wenn du das freigeschaltet hast hinterher, dann konntest du aus jeder Flasche einen Molly machen und aus jeder Büchse eine Bombe.
Ja, sowas benutze ich meistens nicht.
Das haben sie sich so ein bisschen bei Last of Us abgeguckt, glaube ich.
Ja. Aber generell merkt man auch direkt schon die Veränderungen, die da sind, die sind eher subtiler Natur. Also es sind keine großen Einschnitte, sodass man sich vor den Kopf gestoßen fühlt oder einem die Kinnlade runterfällt, sondern es sind eher kleinere Sachen, die man bemerkt, die aber keinen großen Unterschied ausmachen im Gameplay zu im Vergleich zu Teil 1.
Das stimmt. Das sagte ich ja. Es ist im Prinzip alles nur so ein bisschen erweitert, ein bisschen mehr, aber man fühlt sich direkt zu Hause. Es ist eigentlich Teil 1 weiter gestrickt.
Ja, aber ich glaube, das war ja auch die Absicht der Entwickler, dass um zu verdeutlichen, dass Lara jetzt sich genau in dieser Situation, dass das jetzt quasi ihr Leben ist und dass das für sie normal ist, kann ich mir zumindest so gut vorstellen.
Was für mich die größte Veränderung war eigentlich, dass man jetzt nicht mehr dieses Gefühl hat, auf einer Insel zu sein. Ist ja nun mal auch keine Insel, aber das hat mir im ersten Teil sehr gut gefallen, irgendwie dieses Gefühl für so eine Art Open-World-Spielwelt dann da zu bekommen. Das ist mir komplett abgegangen da in dem Teil. Da war jetzt mal vielleicht ein oder zwei Gebiete, die was größer waren, wo ich nochmal so ein ähnliches Gefühl hatte, aber dieses Gefühl einer zusammenhängenden Welt ist da gar nicht aufgekommen. Das fand ich sehr schade, weil das für mich definitiv eine der Stärken des ersten Teils war. Nichtsdestotrotz fand ich sehr schön, dass das Setting sich dadurch eben ja vom ersten Teil abgehoben hat, dass man hier sehr viel dann doch im Schnee und in den Bergen unterwegs war, wohingegen ja auf Yakutan im ersten Teil irgendwie dann dieses Inselflair dann doch noch mehr im Vordergrund stand.
Ja, es gibt insgesamt, glaube ich, nur zwei richtig, also größere Gebiete, das ist einmal Sibirien und einmal Syrien, wo du spielst halt, ne?
Ja.
Mehr ist es auch gar nicht.
Wobei Sibirien sich da doch durchaus unterscheidet. Also in Sibirien, wie ihr ja schon erwähnt habt, ihr habt halt wirklich diese schneeverhangenen Berge, wo man unterwegs ist. Du hast aber auch wirklich Täler, wo halt auch Flüsse fließen und ganz normal, ich sag mal, nordeuropäisches Klima herrscht, wo du halt auch Tiere, sagen wir mal, vorfinden kannst, Rehe, Schweine, alles Mögliche. Du hast da schon innerhalb Sibiriens durchaus Abwechslung, aber die Welt wirkt wirklich nicht so zusammenhängend wie jetzt noch, als es eine Insel war in Teil 1.
Nee. Ja. Kann man, finde ich, besser mit zum Beispiel dem letzten Dragon Age oder so vergleichen, wo man auf der großen Karte einfach verschiedene Regionen ansteuert. Jede angesteuerte Region ist dann so eine Mini-Open-World für sich, aber eben dieses Komplettgefühl fand ich im letzten Teil besser. Ja.
Wobei man halt dazu sagen muss, ist, dass die Hub-Welten, nenne ich sie jetzt mal, die man hatte, die waren auf jeden Fall sehr detailreich und sehr liebevoll gestaltet. Also was, sagen wir mal, die Präsentation dieser Welt anging, das habe ich so auf der Konsole noch nicht gesehen gehabt. Also auch wenn du jetzt als Beispiel die Schneewälder nimmst, dass du die Spuren von Lara merkst und wenn du in den Schnee tief einfällst, dass ihr das Laufen schwerfällt, das an solche Sachen wurde gedacht und das trägt unheimlich gut zur Atmosphäre bei, auch wenn es nicht häufig Abwechslung bietet.
Ja, das stimmt. Insgesamt sieht das Spiel super aus. Haben wir über die Grafik überhaupt schon gesprochen?
Nee. Sollten wir also jetzt vielleicht direkt machen.
Ja, ich würde sagen, also hatte ich eben schon im Vorgespräch gesagt, für mich jetzt nach Witcher würde ich sagen, also Witcher 3, das schönste Spiel, was ich auf dem PC gespielt habe. Also es sieht wirklich grandios aus, es ist alles super detailliert. Ja, Laras Haare sind natürlich nochmal verbessert worden. Ja, die sehen auch super aus, jedenfalls meistens. Also optisch eine Bombe.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist sehr, sehr gelungen, auch auf der Konsole. Titel schönstes Spiel tue ich mich irgendwie momentan sehr schwer, weil alle Spiele, habe ich immer den Eindruck, momentan ja, so gut Batman, aussehen. Ne? Ja, aber auch Batman oder das ist einfach so, immer spielt man was und dann denkt man sich, boah, das sieht so gut aus und so viel besser als früher und ja, also das Niveau ist einfach sehr, sehr hoch. Ich finde, eine der Stärken von Tomb Raider ist diese sehr cineastische in der Inszenierung, wo eben in kleineren Arealen dann nochmal mehr rausgehauen werden kann. Also gerade in diesem ersten Probelevel, wo teilweise der ganze Boden zusammenbricht und Flussläufe da sind und alles um einen herum explodiert. Das sieht einfach überragend gut aus, wohingegen natürlich andere Titel wie The Witcher oder Batman das Ganze dann auch noch mehr in die Tiefe und in die Breite führen. Aber rein grafisch gibt's da sehr, sehr wenig zu bemängeln. 30 Frames hat's, glaube ich, auf der Konsole, die stabil laufen, also ruckeln fand ich, war da wenig bis gar nicht. Und einfach auch so die Texturen alle super gemacht. Der Schneefall, da friert man schon, wenn man sieht irgendwie, wenn der so auf der Mütze von Lara landet und auch in den Haaren, das sieht einfach so aus, wie man sich das vorstellt. Und diese Versprechungen, die man im Vorfeld der letzten Konsolengeneration gehört hat, dass diese Spiele noch mehr in Richtung CGI-Film wandern werden, ist also hier bei dem Spiel tatsächlich dann wieder ein Stück weit Wirklichkeit geworden.
Gebe ich dir absolut recht, aber gerade bei den Charaktermodellen muss ich eine Sache negativ noch anführen, die mir aufgefallen ist. All diese Sachen treffen fast nur auf Lara zu. Also wenn man zum Beispiel jetzt durch den Schnee wartet und es schneit und sie hat Schnee an den Schultern, dann sieht das richtig detailliert aus. Oder jedes Mal, wenn sie aus dem Wasser steigt, dann sieht man quasi ihr Modell, wie sie sich das Haargummi hinten zurückzieht, weil das quasi durch das Wasser angeschwemmt worden ist. Und wenn man sich dann mal stehen bleibt und man schaut sich Lara genau an, wenn sie zittert, weil es kalt ist, oder der Atem aus dem Mund, das sieht alles wunderbar detailreich aus. Die anderen Charaktere, je nachdem, wie wichtig sie im Spiel sind, sehen mal gut, mal schlecht aus. Das ist mir so leider negativ ausgefallen. Gerade so ein paar NPCs, denen man begegnet, die sehen im Vergleich zu Lara einfach so aus, ich weiß nicht, wie vor 2 Jahren.
Ja, der Einzige, der eigentlich auch immer gut aussieht, zumindest in den Cutscenes, ist halt Jonah.
Ja.
Und ansonsten jetzt die anderen Charaktere, die dann später dazukommen. Ich meine, eine der ersten, die man sieht, ist Anna in der ersten Cutscene, glaube ich sogar schon. In den Cutscenes sieht's okay aus, aber wenn du sie halt so in der normalen Spiele-Engine siehst, dann ja. Ja. Die sind natürlich nicht so detailliert ausgearbeitet wie jetzt Lara.
Da sieht man direkt vom Gucken, dass Laras Haare 1000-mal, weiß ich, was mehr haben an Detailgrad als zum Beispiel die der anderen Figuren.
Was ich schade finde, ist, dass das Spiel wieder mal komplett humorbefreit ist. Es muss dann natürlich keine Lachorgie draus werden, aber dieser verschmitzte Indiana Jones Humor, der sich zum Beispiel dann auch
Uncharted
wiederfindet, finde ich, hätte dem Spiel in gewissen Nuancen auch gut getan. Ob der Lara gut gestanden hätte, weiß ich nicht unbedingt, aber vielleicht ihrem Sidekick, ne? Dass man da.
Also gerade Jonah würde sich ja perfekt dafür anbieten.
Ja.
Er ist ja quasi ihr Sidekick. Und da gebe ich dir recht.
der jetzt nicht so viel im Spiel vorkommt, ja.
Ja, gut, aber unter der Prämisse, dass man ein bisschen Humor einbauen würde oder könnte, müsste man dann ja auch gucken, vielleicht würde er dann ja auch häufiger oder eine andere Rolle spielen, weiß man dann ja nicht.
Selbst für Walkie-Talkie kann man ja so ein bisschen Witz da reinbringen, aber gut, ist nicht, aber wollte ich nochmal darauf hinweisen, es ist ein sehr ernstes Indiana Jones-artiges Spiel.
Aber gerade, wo ihr Uncharted erwähnt habt, würde ich da vielleicht auch direkt anhaken beim Gameplay, weil das ist tatsächlich eine der Sachen, wo ich am häufigsten mich mit Leuten darüber, ich sag mal nicht gestritten, aber diskutiert habe, weil ja gerade beim Reboot häufig von einem Uncharted-Klon gesprochen worden ist. Und gerade hier in den größeren Arealen der Karte, wenn du da auf Gegner getroffen bist, es gibt diese klassischen Shootouts, aber es ist weiter weggerutscht vom klassischen Uncharted-Gameplay. Also du hast sehr viel häufiger Elemente, wo du frei entscheiden kannst, ob du eher sneaky Metal Gear-mäßig vorgehst oder ob du wirklich drauf losballerst. Also meine Lieblingswaffe war der Bogen.
Bei mir auch.
Ich habe wahrscheinlich so ziemlich 90% aller Kämpfe lautlos gemacht, weil es ein sehr geiles Dschungel-Rambo-Gefühl transportiert hat.
Ja gut, jetzt ist die KI ja auch nicht so besonders intelligent gewesen.
Ja. Aber kam ja auch dazu, man kann ja jetzt auch auf Bäume klettern und man hat ja diese neuen Kletterpfeile als neues Gadget, die man verschießen kann in morsches Holz. Und es war schon geil, wie der Predator auf einem Baum zu sitzen und dann von oben lautlos Gegner zu erledigen. Das hatte weniger was von diesem Chaos Welle nach Welle Action Ding.
Zumal in dem Level, wo das im Spiel vorkommt, hat es mich sogar genervt. Es gibt relativ zum Ende des Spiels so ein Level, was so ein bisschen über den Dächern einer Stadt spielt. Ihr wisst wahrscheinlich direkt, welches ich meine. Wo Gegner kommen, die man eben nicht mehr so ohne weiteres mit seiner Standardwaffe eben lautlos erledigen kann, sondern wo man tatsächlich mehr in den Kampf mit denen gehen muss, fand ich sehr ätzend irgendwie. Das war kurz vor Schluss für mich nochmal so ein richtiger, so ein negatives Highlight des Spiels. Also das Level hätte man für meinen Geschmack anders machen müssen.
Ja, also insgesamt sind die Shootouts weniger geworden als noch in Teil 1. Also etwas weniger. Ich würde sagen, das Verhältnis ist so, was Klettern und Rätseln und Erkunden angeht, zu Ballern ist so 2:1, würde ich sagen.
Ja,
also
stimmt.
Das Doppelte von dem Geballer.
Tut dem Spiel aber auch wirklich gut, muss ich sagen.
Ja. Und was an Gegnern da auf dich zukommt, das ist aber wieder so das Typische, ne? Du hast die normalen 0815 Gegner, dann hast du die gepanzerten Gegner, wo du halt mit der normalen Waffe erstmal nicht viel ausrichten kannst, wo du dann die Schrotflinte brauchst oder eben Pfeil in Kopf.
Ja.
Dann hast du die einen Helm aufhaben, wo Pfeil in Kopf nicht funktioniert. Und dann hast du noch die schweren Jungs, die dann totale Rüstung haben und Schilde dabei, wo du dann wirklich nur noch von hinten angreifen kannst oder in die Füße schießen musst, bis die dann mal irgendwie stolpern und du da reinhauen kannst. Das hatten wir bei Teil 1 schon, das hatten wir bei Uncharted schon, das ist also das Gleiche geblieben, sag ich mal.
Ja, da ist also gerade bei der Gegnervarianz ist wenig neu dazugekommen und da kann man natürlich auch hinzufügen, auch es gibt natürlich auch wieder wilde Tiere, die dir gefährlich werden können, aber auch da ist quasi nichts Neues dabei im Vergleich zu Teil 1.
Puma hat mich mal angegriffen.
Der war
nicht so witzig.
Auch die Wölfe und die Bären, also gerade die Wölfe, wenn man in so Höhlen reingeht, die fand ich auch immer sehr unangenehm.
Ja gut, die gab's im ersten Teil schon, aber Bären waren neu und der Puma und ein Luchs habe ich auch noch gehabt. Also
was ich nicht gesehen habe, war ein T-Rex. Hattet ihr einen gesehen? Wahrscheinlich nicht. Ne? Nee. Gab keinen bestimmt.
Nee, den gab's nur leider bei dem ersten Tomb Raider.
Ja. Wäre aber eine schöne Hommage gewesen. Wenn man wenigstens irgendwie in einer Höhle oder sowas meinetwegen einen Versteinerten gefunden hätte. Das wäre ein schönes Easter Egg gewesen.
Was den Gewaltgrad angeht, finde ich, hat das Spiel ein bisschen also ist es jetzt nicht, dass ich das irgendwie schlecht finden würde oder so, aber es ist ein bisschen weniger Gewalt oder weniger brutal als der erste, finde ich.
Vor allem Lara selbst gegenüber. Also gerade die berühmten Sterbesequenzen aus Teil 1 sind deutlich
zurückgefahren.
Genau. Genau, das ist aber, stimme ich dir absolut überein, finde ich auf jeden Fall besser so, also dass sie das zurückgefahren haben. Bei Teil 1 war es teilweise echt schon so ein bisschen Torture-Porn.
Ich meine, Teil 1, der fing ja direkt mit der Höhle allein schon an, wenn sie da runterfällt auf diese Eisenstange, da ging ja direkt schon mal richtig los. Und hier hast du mal so das Höchste der Gefühle ist halt, wenn du dann irgendeinen von hinten angreifst und ihm dann irgendwie mit einem Pfeil die Kehle aufschlitzt. Das hörst du, siehst du aber nicht so wirklich. Also du siehst da nicht so richtig das Blut spritzen oder so, wie das noch im ersten Teil
war. Die war ja auch selber nicht so oft blutig im ersten Teil. Die war teilweise echt blutverkrustet. Das war ja...
Genau. Ja, im ersten Teil hast du ja auch die berühmte Szene, wo sie richtig so aus einem Blutbad auftaucht. Ja. Und hier im Teil 2 hast du einmal irgendwie eine Stelle, wo ziemlich viele verbrannte Leichen darum liegen. Das war so das Brutalste, was ich da gesehen habe.
Ja, ich meine, das Besondere an einem Tomb Raider-Spiel sind ja immer die namensgebenden Gerüfte.
Tombs.
Ja. Tombs, genau. Und da muss ich sagen, die im Spiel vorhanden waren, die ich gespielt habe, die haben mir sehr viel Freude bereitet, weil die sind teilweise optional, teilweise verpflichtend für den Storyverlauf und in jeder, wo ich drin war, habe ich wirklich sehr viel Spaß gehabt. Also das waren schon für mich die Highlights des Spiels, weswegen ich eigentlich auch vorgehabt hatte, die noch am Ende offen waren, weil man kann leider nicht alle sofort im ersten Durchlauf besuchen. Man muss da teilweise nochmal zurückgehen, um dann mit neuen Werkzeugen da weiterzumachen. Aber das habe ich dann am Ende dann doch nicht mehr gemacht. Irgendwie war dann die Lust dann doch weg. Aber das, was ich gemacht habe, war für mich echt cool. Also das hat Spaß gemacht.
Also ich habe sie auch so alle abgeschlossen tatsächlich. Ich hatte mir am Anfang sogar vorgenommen, das Spiel auf 100% zu beenden. Ich habe dann irgendwann bei 92% aufgehört. Aber zumindest die Tombs habe ich alle gemacht und ich hatte auch mit jedem einzelnen Spaß und mit manchen sogar sehr viel Spaß. Also man muss dazu sagen, es ist schön gewesen, dass die Tombs neu dazu kamen und dass einige von ihnen storyrelevant waren und andere eben optional. Aber der Schwierigkeitsgrad der Tombs war halt nicht immer gleich. Mal waren sie sehr einfach und mal musste man dann doch ein bisschen nachdenken.
Oh, ja. Da kann ich euch direkt eine Geschichte erzählen. Ich habe einen Tomb gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine, wenn ich sage, da war sehr viel Wasser, wo man die Wasserstände verändern musste.
Ja, ich weiß sofort, was du meinst.
Und da gab's dann, da musste man auch so Wassertore sprengen.
Ja.
Und um ein Tor sprengen zu können, musste man auf eine Holzplattform was waren das? Ölfässer oder Ölkannen?
Kanister, meine ich, waren das.
Kanister, ja. Irgendwie, den musstest du halt da drauflegen und dann auf diese Plattform klettern, die schwimmend war. Erstmal musstest du irgendwo noch ein Wasser anmachen, damit die Plattform sich bewegt. Dann musstest du da drauf und dann musstest du das Ding irgendwo oben in ein Fenster reinwerfen.
Ja.
So war der Lösungsweg. Mein Problem war jetzt, als ich das gespielt habe, weil diese Plattform musst du zweimal benutzen. Einmal musst du da eine Bombe drauflegen, um halt so ein Tor zu sprengen und nachher brauchst du das halt, um die Sprengladung oder halt dieses Fass da oder diesen Kanister hoch in eine andere Ebene zu bringen. Mein Problem war, nachdem ich das da gesprengt hatte, hat sich die Plattform einfach mal umgedreht. Und dann konntest du zwar den Kanister da drauf werfen, der blieb auch da liegen, aber du konntest selber nicht mehr auf die Plattform draufklettern.
Oh, super.
So hab ich dann eine halbe Stunde rumgedockt dort und hab gedacht, irgendwie muss ich da oben doch dieses blöde Tor sprengen können und hab da den Kanister nicht hochbekommen. Dann habe ich das irgendwann frustriert beendet, gespeichert das Spiel und hab gedacht, okay, dann probierst du es morgen nochmal, beziehungsweise guckst dir mal auf YouTube vielleicht eine Lösung an. Habe ich auch gefunden. Und da habe ich gesehen, aha, es funktioniert genauso, wie ich mir gedacht habe. Ich muss das da auf die Plattform legen. Warum liegt meine Plattform auf dem Rücken? Spiel wieder gestartet. So, dann ist die Plattform nicht da. Die Plattform ist unter Wasser. Es dauert einen Moment, dann taucht diese Plattform auf. Und wenn die Plattform auftaucht, dreht sie sich wieder auf den Rücken.
Oh Mann. Und was hast du dann gemacht?
Der Trick der ganzen Sache war, es ist in meiner Aufnahme, ich habe das ja mitgeschnitten, in meiner Aufnahme ist es drin. Der Trick war, du musstest ja dann irgendwie hochlaufen und dich dann oben mit so einem Sprung an so ein Ding dranhängen, damit das Wasser da reinfließt, reingeflutet wird und die Plattform sich normalerweise bewegt. Du musstest also in dem Moment, wo du das Spiel gestartet hast, wo der Spielstand geladen war, sofort da hochhechten, dich an dieses Ding dranhängen, damit die Strömung quasi kommt und die Plattform beim Auftauchen richtig herum legt. Ja, also da musste erstmal drauf kommen. Und an diesem Grab habe ich dann, also das war das Ding, wo ich gesagt habe, so, das war's für mich jetzt erstmal mit den Gräbern. Ich laufe jetzt nur noch Richtung Ziel. Gräber, keine mehr. Schnauze voll. Ja, weil ich, wie gesagt, das mitgeschnitten habe. Ich habe es aufgenommen für meinen Kanal und 30 Minuten da in einer Grabkammer rumhängen, habe ich gedacht, nee, das tue ich mir jetzt nicht mehr an. Dann habe ich die Dinger sein lassen.
Also nachgeguckt habe ich nichts, aber das Grab, was du da beschreibst, war auf jeden Fall schon etwas kniffliger. Ich fand die danach auch alle deutlich einfacher.
Gut, habe ich nicht gemacht. Wie gesagt, das war das Letzte, was ich gemacht hatte, weil das mit der Plattform da, da ist eine so eine blöde Plattform, die da im Wasser liegt und die, wie gesagt, die hat sich bei mir immer auf den Rücken gedreht. Immer. Und dann konntest du da nicht drauf.
Konntest du keinen vorherigen Spielstand vielleicht einfach laden?
Ja, dann hätte ich das komplette Grab aber neu machen müssen. Das, und wolltest dann weiß ich nicht, ob sich die Plattform durch das Sprengen da auch wieder umgedreht hätte. Weil du musst die einmal verschieben und dann ein Fass oder einen Kanister draufwerfen und draufschießen, um die erste Luke zu sprengen.
Ja, ja.
Und dann brauchst du die Plattform nochmal, um nachher das Ding oben in die zweite Ebene zu kriegen. Und dabei hat die sich bei mir ja umgedreht.
Ja.
Also, und den Spielstand, wenn ich den geladen habe, ist sie immer wieder aufgetaucht und dann stand die quasi senkrecht und fiel dann plupp wieder auf den Rücken.
In Vorbereitung für einen Podcast, weil das ja bei mir schon ein paar Monate her ist mit dem Spiel, habe ich mir extra heute ein paar Videos auf YouTube angeguckt und eines, also dieses Grab war in einem der Videos sogar mit dabei und von dem Gameplay her weiß ich, dass es eigentlich nicht passieren sollte, dass sich das Ding umdreht. Normalerweise bleibt es in der richtigen Lage.
Ich guck mal, ob ich gleich, ich, wie gesagt, ich hab's auf meinem Kanal, ich guck mal, ob ich das Video gleich irgendwo finde.
Ja. Kannst du ja vielleicht als interessenshalber für die Zuhörer verlinken.
Ja, es ist noch nicht kommentiert. Also ich komm, wir kommentieren die, also ich lade die halt immer hoch und dann sehen wir uns das gemeinsam an, kommentieren's. Und dann setze ich die Tonspur noch drunter. Ja. Es ist halt noch nicht passiert. Das passiert irgendwann. Ja.
Aber auf jeden Fall waren die Tooms trotz einiger negativer Beispiele jetzt deinerseits. Ich fand die auf jeden Fall waren auch so Highlights von dem Spiel, weil du dich da auch endlich wieder, du hast dich wirklich gefühlt wie ein Grabräuber.
Ja, es war der einzige Bug, den ich also wirklich hatte. Also sonst... Ja, ist mir jetzt nichts aufgefallen.
Das Spiel hatte ja noch ein, zum Release-Zeitpunkt noch einen anderen Major-Bug, der sogar deinen Spielstand zerstören konnte. Aber den hatte ich Gott sei Dank einfach nicht. Das war relativ am Ende vom Spiel, musstest du in einer Videosequenz, in einer Quicktime-Sequenz, warst du gezwungen, mit deiner Schusswaffe zu schießen, mit deiner Pistole. Und wenn quasi zum Zeitpunkt dieser Videosequenz, wo sie anfängt, deine Munition leer war, dann konntest du auch nicht in der Videosequenz mit der Pistole schießen und hattest einen Loop.
Oh.
Dadurch, dass ich mit der Pistole aber nie gespielt habe, hatte ich immer volle Munition dafür.
Ja, ich habe auch meistens entweder den Bogen benutzt oder das Maschinengewehr. Also das waren meine beiden Standardwaffen, die ich eigentlich immer eingesetzt habe. Ja. Ab und zu mal die Schrotflinte, wenn halt die dick gepanzerten Gegner da waren.
Ja, aber dann haben wir es gleich gemacht. Bogen und Maschinengewehr und ab und zu mal die Pistole. Aber Pistole fand ich jetzt auch nicht so doll. Und
vor allem der Bogen
für Headsets,
wurde dann bis zum also gegen Ende des Spiels wurde der ein bisschen zu übermächtig. Ich weiß nicht, habt ihr den Skill mit dem automatischen Zielen freigeschaltet?
Ich hatte den komplett freigeschaltet. Vor allen Dingen konnte man ja nachher drei Gegner auf einmal anwählen. Das war sehr, sehr cool.
Ja. Und wenn du das richtig gemacht hast, hast du quasi drei Pfeile automatisch Kopfschüsse verteilt. Das hat sich für einen Bogen doch ein bisschen zu mächtig angefühlt.
Aber mir hat's gefallen.
Ja. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Das hat zu dem Rambo-Gefühl beigetragen.
Das ist ein bisschen wie das Dead Eye-Dings in Red Dead Redemption.
Ja.
Nee, hab ich nicht gehabt. Ich habe immer versucht, relativ gleichmäßig alles aufzuleveln und
ich glaube, das war das nicht einer der Skills, die man durch die Grüfte freigeschaltet hat. Man könnte ja vielleicht noch für den Zuhörer, der das Spiel jetzt noch nicht gespielt hat, hinzufügen. Als Belohnung, wenn man so einen Tomb absolviert hat, gab es halt immer einen Skill. Es kann sein, dass das eine Tomb-Belohnung gewesen ist.
Das stimmt, ja, das kann gut sein. Ja, ich würde sowieso sagen, so vom Gameplay-Aspekt her hat das Spiel mir ein sehr gutes Gefühl gegeben. Dieses Laufen, Greifen, Springen beim Sprung mit diesen Spitzhacken in so einen Felsen reinschlagen, das hat alles sehr gut funktioniert. Da hatte ich selten eigentlich das Gefühl, dass die Figur nicht das macht, was ich gerade bezwecken wollte. Und insofern ja, muss ich sagen, gerade vom Gameplay her hat das Spiel alles richtig gemacht.
Also ich finde vor allem auch vom Design her, weil du wusstest immer, wo du hinspringen musst oder wo du klettern kannst, aber ohne, dass es jetzt Mirror's Edge mäßig richtig krass farblich markiert war oder so. Ich weiß nicht, ob ihr mir folgen könnt, aber es war einfach vom Level-Design her so, du wusstest immer, wo es weitergeht und wie du springen kannst, aber es war nicht so, dass dich das Ganze durch irgendwelche Markierungen aus dem Spiel gerissen hat.
Ja, ein bisschen subtiler, wobei du ja schon immer sehen konntest, es gibt ja auch so eine Lara-Sicht.
Es gibt diesen super Sichtmodus.
Genau, da wird das dir dann ja alles leuchtend angezeigt, wo man dran greifen kann. Aber auch an sich so alle Kanten, die man packen konnte, waren immer so ein bisschen weiß, ob da jetzt Frost war oder Kalk oder irgendwas. Aber das hat sich schon gut durchgezogen durchs Spiel. Es war subtil, aber eben ausreichend.
Ja, diese Supervision, die habe ich natürlich, weil sie, wie gesagt, das Loot-System ein bisschen erweitert haben und du ja halt fast jeden Busch und jeden Baum da looten konntest, habe ich das sehr viel genutzt. Also eigentlich in jedem Raum, in dem ich war, immer mindestens ein, zweimal so draufgedrückt und dann einmal im Kreis gedreht, geguckt, aha, da, das kann ich alles mitnehmen.
Ja. Das ist auch tatsächlich etwas, was mir negativ aufgefallen ist, weil ich das Gefühl habe, dass ich mindestens 30% der Zeit im Spiel nur mit dieser Supervision durch die Gegend gelaufen bin. Nach Motto bloß nichts verpassen oder ich brauche Holz für Pfeile und du hast ständig auf der Xbox One war es, glaube ich, der rechte Bumper.
Rechter
Stick, genau. Und ich habe den ständig quasi gedrückt, damit ich mich besser zurechtfinden kann. Ähnlich wie auch der Detektivmodus bei Batman hat das natürlich von der eigentlich schönen Grafik zwischenzeitlich viel rausgenommen.
Ja, aber das war beim ersten Teil schon genauso. Ja. Also ich habe den, wenn er da ist, dann benutze ich ihn normalerweise auch. Ich weiß nicht, wie es ist. Ich habe es auch auf dem mittleren Spielstand mittleren Schwierigkeitsgrad gespielt. Ich denke mal, wenn du auf schwer oder vielleicht jetzt nach dem Durchspielen gibt es vielleicht sogar noch einen schweren, das weiß ich jetzt gar nicht, dann ist der wahrscheinlich abgeschaltet, ne? Weiß das irgendeiner? Also ich habe
Auf Mittel gespielt, also auf dem normalen Schwierigkeitsgrad. Ich weiß nicht, wie das genau ist auf dem höheren.
Müsste man mal nachsehen. Weiß ich jetzt nicht. Ja, und was mir auch ein bisschen negativ noch aufgefallen ist, ist, der Soundtrack ist relativ belanglos. Der ist zwar immer passend und stimmig irgendwie, aber es ist nichts irgendwie hängen geblieben davon. Also ich habe jetzt nicht irgendeine Melodie, wie jetzt wie zum Beispiel bei Uncharted, da hast du dieses Opening von dieses Nathan's Theme, das hast du immer irgendwie im Kopf, wenn du Uncharted gespielt hast. Und jetzt hier bei Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider, ist nichts hängen geblieben. Also
ja, so generell, also auch das Gegnerdesign, also ich meine, der Bösewicht oder die Bösewichtin des Spiels, das lassen wir jetzt mal offen, was es ist, ist für mich auch sehr farblos, ne? Also irgendwo hätte man da, finde ich, mehr Charakter noch reinbringen können. Ja. Also gerade auch im ersten Teil, sowas wie dieser fette Bosskampf am Ende oben auf dieser Eisplattform war ein absolutes Highlight für mich des Spiels. Sowas habe ich da komplett vermisst in dem Titel. Also das war für mich irgendwie leider.
Ja, insgesamt auch der letzte Kampf, der war relativ, also ich, ganz ehrlich, ich habe da oben auf so einen Pfeiler da gehockt und jedes Mal, wenn der an mir vorbeigelaufen ist, habe ich dem eine reingehauen, ja. Das war total langweilig eigentlich.
Man hat ständig das Gefühl, dass sie quasi all ihre Kreativität und Ideen und Arbeit in Lara gesteckt haben und alles andere ist halt ein bisschen zu kurz gekommen. Also sei es jetzt die Musik, sei es der Endkampf, es fehlt immer so das gewisse Etwas.
Ja, obwohl, also das Spiel ist ja nicht schlecht. Ja. Ich hatte ja auch mein Spaß damit. Also ich fand es super.
Ja, also ich möchte auch nicht zu kritisch rüberkommen. Wer jetzt mit mir Kontakt hat oder mal mit mir geredet hat, weiß, dass das mein Spiel 2015 ist. Ich find's super gut, aber gerade das macht mich natürlich umso trauriger, wenn mir dann die ganzen vielen negativen Sachen auffallen. Wenn die nicht wären, wäre das Spiel noch mal 10-mal besser. So.
Ja, oder es wäre so wie der erste Teil halt, ne? Irgendwie, denn daran muss es sich messen und ich finde, da macht es eben einige Dinge nicht nur anders, sondern eben dann auch leider schlechter aus meiner Sicht.
Also der erste Teil war für mich nach Uncharted 1, 2, 3 das bessere Uncharted.
Ja, auf jeden Fall.
Ich fand Tomb Raider, das Reboot 2013 auf dem PC war für mich halt das beste Actionspiel in der Richtung. Ja,
unterschreibe ich sofort.
So, und jetzt halt Rise of the Tomb Raider macht genau das Gleiche, teilweise besser, aber es fehlt halt, wie von Uncharted 1 zu Uncharted 2, der Sprung, der da war.
Ja.
Ja, der fehlt diesem Spiel. Es ist das Gleiche wie der erste Teil, noch ein bisschen schönerer Grafik und ein bisschen Detail verbessert, aber es ist genau das Gleiche. Es ist nichts anderes wie Teil 1. Ich habe meinen Spaß damit gehabt, ich fand es super, ich bin auch nicht unzufrieden mit dem Spiel, aber der Kick fehlt.
Ja, und auch die Story halt. Also zum Beispiel so ein Uncharted 3 oder auch selbst ein Tomb Raider 1, wobei ich da die Story auch schon als schlecht erachte, macht irgendwie von der Story her, das fesselt einen, macht spannend. Ich meine, hier in dem Spiel, finde ich, ist die Story so ein bisschen belanglos. Man sucht da so eine Sache und aber so irgendwie, finde ich, macht das Spiel dazu.
Wollen wir vielleicht
raus.
Eine kurze Spoilerwarnung aussprechen, bevor wir jetzt um den heißen Brei herumreden? Es ist eh nicht besonders viel, was man spoilern kann.
Viel ist es nicht, ne.
Da würde ich einfach jetzt an die Zuschauer appellieren oder kurz richten. Ab jetzt reden wir kurz 10 Minuten über Spoiler. Wer also das noch nicht hören möchte, der kann einfach 10 Minuten weiter überspringen.
Ja, ich denke mal, länger brauchen wir
genau.
auch nicht. Genau. Ja, man sucht nach der Quelle des Lebens oder des ewigen Lebens vielmehr. Ja. Genau. Ja, was so ein bisschen vergleichbar ist mit dem Heiligen Gral, ne? In Indiana
genau,
Jones
3. Ja, ein bisschen Indie-mäßig, ne?
Ja. Wobei man ja nicht nur danach sucht, sondern man sucht ja auch nach dem Grab des Propheten, also des Mannes, der quasi diese...
die der Vater ja schon gesucht hat,
genau,
ne?
Die der Vater schon gesucht hat. Und er ist halt derjenige, der diese Quelle des ewigen Lebens wohl hat oder hatte, als er starb. Und Lara verfolgt quasi seine Spuren und möchte dieses Objekt finden, um die Ehre des Vaters wieder reinzuwaschen. Und das ist quasi als Story-Ansatz zwar ziemlich interessant, wird aber sehr dröge in sehr langweiligen, kurzen Rückblicken, die Lara immer wieder hat dargestellt. Und die sind aber, die schaffen es nicht, Dramaturgie oder sowas rüberzutragen. Also scheinbar ist es so, dass der Vater danach gesucht hat und der ist aber quasi von allen anderen Wissenschaftlern, sag ich mal, oder Archäologen dafür ausgelacht worden und selbst sie hat ihn da nie ernst genommen. Und jetzt nach den Ereignissen aus Teil 1 auf der Insel Yamatai, jetzt glaubt sie natürlich an das Übernatürliche und jetzt möchte sie seinen Namen reinwaschen.
Ja, und da gibt's natürlich dann halt auch eine andere Organisation, die natürlich nach dem gleichen Ding sucht, die nennt sich Trinity.
Ja, das sind Gegenwarts-Nazis.
Ja. Ja, mehr oder weniger, ne?
Ja.
Ja, und dann direkt ziemlich am Anfang sucht man ja schon nach dem Grab des Propheten und trifft dann schon auf den Gegenspieler quasi, den Konstantin.
Ja.
Ja, und dann liefert man sich so direkt das erste Gefecht mit ihm, nimmt ihm dann seinen komischen Bombentrigger da ab, für das ganze Ding in die Luft zu jagen, weil die überall Sprengladungen angebracht haben. Ja, und dann ist man natürlich mit dem auf Kriegsfuß. Ja,
das ist genau das, was jeder Archäologe tun würde. Jahrtausende alte Kultstätte in die Luft jagen.
Genau, ja. Ja, und im Prinzip war es das ja auch schon mit der Handlung. Ich meine, gut, Anna spielt dann noch ihre Rolle. Ja.
Ja. Wobei man da dazu sagen muss, das ist eines der größten Probleme, die ich mit der Story habe, ist einfach diese Vorhersehbarkeit. Man muss halt dazu sagen, ich hatte sofort im Gefühl, ja, die Anna, die verrät einen bestimmt. Sie war es bestimmt, die den Vater getötet hat, so ungefähr.
Ja, das ist direkt die erste Cutscene, wo man auf Anna trifft und die dann einem so quasi zuredet, so nach dem Motto, ja, hör auf, danach zu suchen, so, dein Vater ist da schon wegen draufgegangen und so, lass es sein. Und ich habe auch direkt gedacht, so, die Alte hat doch Dreck am Stecken.
Genau.
Und dann dauert es auch nicht lang, im ersten Drittel des Spiels erfährt man schon, dass sie eigentlich mit zu Trinity gehört.
Und mit dem Propheten, beziehungsweise dem Charakter, der Prophet dann am Ende ist, war das genauso, so irgendwann, spätestens nachdem du dem 10 Minuten zugehört hast, wusstest du, ha, der ist es bestimmt.
Ja, ich sag mal so, spätestens nachdem er da angeschossen wurde und komischerweise danach ziemlich unverletzt wieder rumgelaufen ist, dachte ich mir schon so, mit dem stimmt irgendwas nicht, ne?
Ja.
Ja. Dann erfährt man halt, dass er der Wächter mit seinem Volk zusammen von der Quelle des ewigen Lebens ist und quasi halt auch schon ewig lebt.
Ja.
Ja.
Vor allem, ich weiß nicht, ob es nur mir so ging oder ob ich das so aufgefallen ist, mir kam es die ganze Zeit so vor, als würden sie versuchen, zwanghaft so eine Entwicklung in Laras moralische Einstellung zu zeigen. Also sie will ja am Anfang nichts anderes als nur dieses Ding finden. Sie will es nur das eine Teil finden und nichts anderes interessiert sie. Und irgendwie zum letzten Drittel des Spiels wird sie dann plötzlich zur Heldin dieser, ich sag mal, dieser Ureinwohnertruppe, die dem Propheten eben folgen. Und das war irgendwie, das hat sich für mich nicht natürlich angefühlt. Ich weiß nicht, ob es nur mir so ging, aber das wirkte aufgesetzt.
Ja, das zeigt irgendwie auch nochmal so ein bisschen, wie belanglos die Geschichte ist, finde ich. Ja, hast du recht, aber hat alles nicht so 100% gepasst.
Warum Anna nach der Quelle des ewigen Lebens sucht, weil sie irgendwie sterbenskrank ist, ne? Ja. Aber was die genau hat, wird gar nicht gesagt.
Nee. Faulfieber. Nee. Die wird ja auch am Ende erschossen.
Ja, ja.
Scheinbar im Auftrag von Trinity durch irgendwelche Auftragskiller.
Ja, und dann kommt ja die Frage so hier, und was ist mit Croft? Und dann sagt dann irgend so eine Imperatorstimme im Hintergrund so, nein, noch nicht.
Ja, ja.
Stimmt, ganz am Ende war das, ne?
Ja, ja, genau.
Wir könnten sie noch brauchen.
Genau, es könnte ja noch ein drittes Spiel geben.
Ja.
Ja, also das Ende ist quasi wieder dann vorbereitet schon für Teil 3. Aber Story total belanglos. Ich kann auch nicht sagen, dass mich das in irgendeiner Weise motiviert hätte, weiterzuspielen, sondern das Spiel an sich hat das nur getan.
Ja.
Weil es halt einfach irgendwie
das Spiel
spaßig war.
Genau, es hat halt funktioniert und es hat Spaß gemacht und man hat es gespielt, aber die Story an sich war nie so der treibende Faktor, was halt sehr traurig ist. Ich muss aber auch dazu sagen, dass es irgendwie auch mit den anderen Tomb Raider-Spielen irgendwie Hand in Hand geht, weil, ganz ehrlich, im Vergleich zu Uncharted hat man Tomb Raider nie wegen der Story gespielt.
Gut, kann ich nicht sagen. Ich habe nur 1 und 2 ein bisschen gespielt. Die anderen danach sind an mir vorübergegangen.
Ja, und vor allen Dingen den zweiten Grund, warum man es gespielt hat, nämlich die Brüste haben sie an dem Teil weggelassen. Insofern ist das Problem, ja. Dann müssen sie mit der Story ein bisschen mehr
die laufen. Sind weder groß, noch sieht man sie häufig, weil Lara ja sowieso sehr warm angezogen ist.
Und sie sind nicht mehr spitz und dreieckig.
Wobei man dazu sagen muss, ist, was ich halt sehr witzig in Anführungsstrichen fand, was ich schön fand, war einfach der Detailgrad, wenn du ihr dann mal so einen Tanktop angezogen hast, während du eigentlich in Sibirien unterwegs warst, dann hat sie direkt angefangen zu zittern und es hat auf mich so ein paar Mal gewirkt, als würde sie böse in die Kamera schauen.
Das hatten wir gar nicht erwähnt. Du hast jetzt hier noch mehr Möglichkeiten, ihr Outfit und so anzupassen als nur in Teil 1.
Ja.
Da gab es ja nur DLCs irgendwie oder halt irgendwelche Boni-Dinger.
Genau.
Ich hatte dieses Guerilla-Outfit, glaube ich, im ersten
Spiel. Ja, ich auch. Das fand ich super.
Ja, Maurice hat sich beschwert bei meinem Let's Play, dass ich das angezogen habe. Und hier hast du wirklich, also bestimmt 20, 30 verschiedene Klamotten, die du anziehen kannst.
Wobei ich auch hier am liebsten mochte ich das Spezialkommando-Outfit. Weil das...
Oh, ich weiß gar nicht, welches ich anhatte.
Das hat am besten gepasst.
So. Die hatten ja auch bestimmte Werte. Da habe ich das genommen, wo die Werte am besten waren. Also das...
Man konnte ja sogar...
Ein bisschen schade.
Man konnte ja sogar, Alter, ihr Assassin's Creed-mäßig so eine antike, wirklich Plattenrüstung finden als Outfit.
Ja, wobei die auch nicht so dolle Werte hatten,
nee, meine ich. Überhaupt nicht. Sie sah auch absolut nicht passend aus. Aber es war natürlich ein schönes Gimmick, dass du wenigstens irgendwas in so einer Tomb findest, was du tatsächlich mal behalten kannst und das nicht sofort wieder verloren geht oder zerstört wird.
Ja. Aber ich hätte schöner gefunden, wenn die Kleidung eher kosmetischer Natur gewesen wäre, anstatt eben diese Spielwerte da mit reinzupacken. Weil dann hat man relativ schnell seinen Favoriten gefunden und dann, also zumindest ich, ändere dann da nichts mehr.
Dann bleibt es dabei. Obwohl, ich habe, glaube ich, je nachdem, wo man halt gerade war, mein Outfit so ein bisschen angepasst. Ja, wenn ich irgendwo halt im Warmen war, dann habe ich sie ein bisschen leicht bekleidet herumlaufen lassen und in Sibirien habe ich immer eine dicke Jacke angehabt. Also.
Oh, ich habe das meistens so frei nach Lust und Laune, je nachdem, worauf ich Lust hatte.
Was es auch wieder gibt, ist jede Menge Fundzeug, was man da haben kann und wo man dann Audio-Logs quasi abgespielt bekommt.
Ich habe nicht wirklich aktiv beim Spielen danach gesucht. Trotzdem habe ich fast alle direkt beim ersten Mal durchspielen gefunden. Das sagt auch sehr viel darüber aus, wie gut oder schlecht sie versteckt waren. Aber ich habe tatsächlich einige von ihnen sehr gerne gehört. Also ein paar von ihnen waren sehr interessant, vor allem, weil sie mehr Geschichte geboten haben als die eigentliche Story vom Spiel.
Ja, fand ich auch gut. Ich hätte mir aber gewünscht, dass man das anklickt und dabei weiterspielen kann.
Ja.
Da musste man immer in den Menüs warten. Also das fand ich nachher schon fast langweilig, weil da konnte man in dem Moment nichts anderes tun, außer zuhören. Irgendwie, ich hätte lieber gehabt, dass man das anklickt und dann aber weiterspielen kann.
Ja, das wäre super gewesen.
Ja, ich habe auch nicht alle benutzt oder alle halt irgendwie gefunden oder mir auch alle angehört. Also am Anfang ja und hinterher bin ich eigentlich immer, wenn ich sie gefunden habe, die ersten zwei Sätze und dann, es ist, man muss sagen, die werden ja alle vorgelesen, man muss ja nicht selber lesen und dadurch, dass die extrem betont werden und quasi auch geschauspielert werden, diese Texte, dauert das ewig lang, sich die anzuhören.
Ja.
Weil es immer alles sehr dramatisch erzählt wird.
Oh. Ja, und langsam.
Das nervt dann irgendwann und dann hast du keinen Bock mehr und drückst es weg.
Habt ihr denn mal in diesen Abenteuermodus reingespielt?
Nö. Nein.
Ja, okay, gut. Dann müssen wir wohl alle Hörer enttäuschen, die sich nur deswegen auf den Podcast gefreut haben. Ich auch nicht.
Ja, Multiplayer gibt's glaube ich gar nicht.
Nee.
Gab's den Teil 1 noch, habe ich allerdings nie gespielt.
Ich auch nicht. Insofern, bei so Spielen kann ich da echt drauf verzichten. Das ist
wie bei Uncharted genau das gleiche bei mir. Hat ein Multiplayer, soll angeblich auch gar nicht so schlecht sein. Ich habe da noch nie Bock drauf gehabt.
Also wenn ich das Spiel nochmal starte, dann wegen dem DLC, wegen dem Baba Yaga DLC, der jetzt draußen ist. Von dem, was ich so bisher gehört habe, der soll ja ganz gut sein.
Ja, wobei ich mich da ein bisschen schwer tue, ob ich den spielen will, weil ich habe es jetzt bei mir wieder gesehen mit Witcher 3. Ich habe es durchgespielt und habe mir den DLC, habe mich da tierisch drauf gefreut, habe damit angefangen. Ja, habe ihn aber nie beendet.
Ja gut, der Baba Yaga DLC soll wohl im Schnitt 2 Stunden gehen, dann bist du durch.
Ja, okay.
Also
es ist was anderes wie bei Witcher mit 8 Stunden, aber ja, schon wieder Geld ausgeben. Also ich habe so viel anderes Zeug momentan zu spielen noch.
Ja, zumal solange ich nicht die Tombs, die da drin sind, alle durch habe, kaufe ich auf jeden Fall nichts Neues. Wobei ich das Thema Baba Yaga sehr spannend finde.
Ja.
Mit der Hütte Hühnerbein und allem, was dazugehört. Sehr, sehr cool.
Es soll wohl teilweise sehr Dead Space-artige Szenen haben im Sinne von, dass du tatsächlich auch so ein paar Horrorelemente in dem DLC drin hast. Kann ich jetzt weder bestätigen noch verneinen, aber es hörte sich auf jeden Fall sehr interessant an.
Ja, passt ja. Ich meine, das ist ja so ein bisschen Lovecraftscher Horror eigentlich, gerade mit dieser Hühnerhütte da. Das passt schon. Aber ich sehe es da genau wie Kai, für das Geld kann ich auch. Es gibt ja momentan so viele coole Indie-Games, die man runterladen kann, die ja leider auch alle momentan im Preis mal so eben von 10 oder 15 auf 20 Euro gestiegen sind, egal was man da jetzt gerade herauspickt an aktuellen Titeln. Da kann man das Geld vielleicht besser in was, eine ganz andere Erfahrung investieren, weil so ein Spiel wie Oxenfree oder so dauert ja auch noch ein paar Stündchen, 4 oder 5.
Ja, ich hatte jetzt großes Interesse gehabt halt an Firewatch und an, wie heißt das Jani-Spiel da?
Ach, du meinst Unravel.
Unravel, genau. Ist cool. Firewatch hat sich erledigt, weil habe ich ein Let's Play von gesehen, nachdem Maurice uns ja nicht gewarnt, aber er hat halt gesagt, dass es vielleicht nicht so ganz zu empfehlen ist und das Let's Play hat mir gereicht. Ich muss das Spiel jetzt nicht spielen, wenn es mal irgendwann für ein Apple und ein Ei zu haben ist vielleicht, aber jetzt nicht für 20 Euro.
Es gibt so ein cooles Horrorspiel im Moment, wo man durch so ein altes Haus läuft.
Layers of Fear meinst du
Layers
bestimmt.
Layers of Fear, genau. Das reizt mich sehr.
Auch. Hab ich die erste Stunde von gespielt.
Aha, und?
Fand ich super gut. Ich hab's allerdings, als in so Testversion gespielt auf der Xbox One, da hast du ja 1 Stunde Testspielzeit gehabt. Und ich fand es sehr gut und Leute, die Lust auf Horror haben und ich sag mal realistische Grafik und sowas, die kommen voll auf ihre Kosten, aber wie ich das bestimmt schon ein paar Mal erwähnt habe, auch in Gesprächen oder im Podcast, ich kann keine Horrorspiele spielen. Ich habe es beendet und konnte mir objektiv sagen, ist bestimmt geil, aber du hast nicht die Nerven, es zu spielen.
Ah, ich habe da kein Problem mit. Wobei Spiele mich auch nicht wirklich gruseln. Also es ist schwer. Das schlimmste Spiel, was ich je gespielt habe, war Dead Space. Also das war wirklich das einzige Spiel, was mir jemals ein unwohles Gefühl hat sich halt bei mir breit gemacht. Ich habe es auch immer abends im Dunkeln mit Kopfhörern gespielt und irgendwann musste ich dann ausmachen, weil ich gedacht habe, irgendwie fühle ich mich nicht wohl.
Wobei zumindest Erschrecken bei Until Dawn bei mir auch super funktioniert hat. Da hatte ich zwar nicht dieses Ekelgefühl wie bei Dead Space, aber so dieses Erschrecken, das war ständig präsent.
Ja, ich habe noch Outlast, das habe ich mir letztens im Humble Bundle mitgenommen, weil das habe ich noch nie gespielt. Ja, und das ist noch so viel Zeug auf meinem Pile of Shame. Also von daher, Tomb Raider bleibt jetzt erstmal in der Kiste. Wenn ich irgendwann bockig bin, also das erste habe ich dreimal durchgespielt mittlerweile. Ja. Einmal auf der 360, einmal auf dem PC und dann jetzt nochmal fürs Let's Play. Und ja, das wird wahrscheinlich mit dem zweiten ähnlich sein. Irgendwann packe ich das wieder an.
Ja, also den DLC werde ich mir wahrscheinlich so schnell nicht mehr holen. Ich habe jetzt Far Cry Primal geschenkt bekommen, bin da am Spielen und...
Da hört man leider nicht viel Gutes von.
Wir werden keinen Podcast dazu aufnehmen, deswegen kann ich das ja nur kurz so einschieben. Also, es ist kein Top-Titel oder kein Witcher oder sowas, aber es macht auf jeden Fall durchaus Spaß. Ich habe jetzt, weiß nicht, 30% und 17 Spielstunden und bis The Division rauskommt, werde ich das auf jeden Fall noch weiterspielen, weil bei mir tatsächlich auch dieses Setting gut funktioniert. Also das Gameplay finde ich relativ langweilig. Jetzt so nach dem dritten und vierten Teil ist mir das doch zu ähnlich. Immer wieder das Ubisoft selbe Ding. Aber ja, das Setting funktioniert halt bei mir irgendwie super geil, weil ich einfach diese Atmosphäre mit einem Speer bewaffnet und einer Fackel durch die Nacht ziehen und vor Wölfen Angst haben. Das haben sie schon sehr, sehr gut hinbekommen.
Naja gut, also ich habe da kein Interesse dran. Ich hatte aber auch schon an Far Cry 3 und 4 kein Interesse, also von daher. Und Assassin's Creed gibt's dies ja nicht, von daher sind wir da schon mal verschont.
Watch Dogs soll ja angeblich kommen, aber da müssen wir ja mal die E3 abwarten.
Ja, E3, das ist das nächste große. Ja. Wobei ich Maurice da auch schon gesagt habe, dass ich dieses Jahr eigentlich, also mir könnte die E3 dieses Jahr irgendwie nicht egaler sein. Ich weiß nicht, ich freue mich da nicht drauf.
Doch, ich schon. Ich hoffe auf ganz viele VR-News.
Ja, bin ich da ganz bei dir.
Und NX, also wenn schon sonst nix, dann NX.
Ja, ist doch jetzt irgendwie frisch die News raus. Soll die Leistung von der One haben, soll über einen HDMI-Dongle an jedes Gerät anschließbar sein, also sprich TV.
Was ist ein HDMI-Dongle?
Ja, halt wie so ein Amazon Fire TV-Stick. Steckst du halt in deinen Fernseher und dann kriegst du per WLAN das Bild auf deinen Fernseher gezaubert.
Warum schließt man das nicht direkt mit dem Kabel an, wie jede andere Heimkonsole auch?
Ja, Nintendo.
Weil man es kann.
Ja. Also, die werden das wohl streamen.
Ich meine, das würde ja Sinn machen, wenn das tatsächlich so ein Handheld wäre, wie man schon mal auch gemutmaßt hat, aber wo man ja dann auch wieder dann davon abfahr und dann doch wieder in der Richtung. Aber ich sag mal, wenn ich das Ding eh unterm Fernseher stehen habe, kann ich es auch direkt mit dem Kabel anschließen, oder?
Ja, weißt du, was ich vermute? Ich vermute mal, dass das wirklich irgendwie so ein, wie das Wii U-Tablet mehr oder weniger sein wird. Also handheldmäßig in groß. Mhm. Und dass du dann halt mit so einem, also das ist deine Konsole, mit der du spielst, und wenn du bockig bist, dann packst du halt den Stick in den Fernseher und dann spielst du am Fernseher. Schätze ich mal.
Wäre eine Möglichkeit.
Ja, oder Ergänzung, ich habe ja auch schon mal gehört, um nochmal kurz zu spekulieren, dass das eine Ergänzung ist, dass du sowohl eine Heimkonsole hast, als auch ein Mitnahmegerät, die sich aber irgendwie OS und alles teilen. Das eine ist eben die schwächere Komponente logischerweise, das andere die stärkere. Und das, aber, dass man das so ein bisschen mischen kann irgendwie. Aber ich glaube, da müssen wir uns echt überraschen lassen, was kommt.
Ich glaube, die E3 wird auch nur dann punkten dieses Jahr, wenn es wirklich Überraschungen eben gibt. Also die Highlights, auf die ich mich dieses Jahr freue, da ist sowieso bekannt, dass sie dieses Jahr kommen. Und auf der E3 muss es doch schon Kracher geben, wenn die noch in Erinnerung bleiben möchte dieses Jahr.
Ja, also ich habe, wie gesagt, null Erwartungen und von daher,
Tja.
Ich lasse mich mal überraschen, aber ich erwarte nichts.
Sind wir denn mit Tomb Raider durch?
Wir schweifen ab, ja, weil es irgendwie nichts mehr zu erzählen gibt über Tomb Raider. Wir können noch ein Fazit ziehen, ja.
Ja, Fazit aber klingt das, gut.
Das hatten wir ja mehr oder weniger schon gesagt. Also für mich war es sehr spaßig, aber es ist halt Teil 1 fortgeführt. Mehr nicht. Also es hat keinen besonderen Kick gehabt. Es war halt Tomb Raider, wie das Reboot auch, ein bisschen schöner und ein bisschen erweitert und hat Spaß gemacht, aber wird nicht besonders hängen bleiben.
Ja, es war mir ähnlich. Also ich hatte mich nach dem ersten Teil sehr auf die Fortsetzung gefreut, die auch auf keinen Fall enttäuscht hat, die aber auch dieses Gesamtspiel nicht irgendwie in weitere Sphären hochgehoben hat. Ich glaube irgendwie, dass vielleicht der Abstand dann auch nicht groß genug war, der zeitliche, oder dass da das, wahrscheinlich braucht das Team jetzt nochmal eine Runde, dass erst der nächste Teil wieder ein richtiger Kracher wird. Vielleicht hätte ich mir auch eher ein anderes Setting gewünscht oder so. Ich weiß jetzt auch nicht genau, woran es gelegen hat, aber es war...
2 Jahre, ne? War die Entwicklungszeit, war vielleicht dort keiner.
Fürs selbe Team oder so vielleicht zu wenig. Aber trotzdem war es quasi mit eins der besten Action-Adventures oder wie man es nennen soll, für mich des letzten Jahres. Auch wenn ich es erst dieses Jahr gespielt habe. Aber das Spiel, ja, wusste in der Form zu überzeugen und die Grafik einfach der Burner.
Ja, also dem kann ich mich eigentlich auch nur anschließen. Also ich hatte sehr, sehr viel Spaß damit und als wir uns zum Jahresabschluss-Podcast überlegt hatten, so unsere Top-5-Listen und so, da war Tomb Raider bei mir auf Platz 1 oder 2, hat sich immer so ein bisschen mit Witcher gestritten. Ich finde es sehr, sehr gut als Spiel. Es ist, es kommt zwar nicht, also es überflügelt den ersten Teil nicht, bei weitem leider, auch gerade wegen der Story. Aber das Gameplay hat bei mir einfach, ich weiß nicht, es hat einfach funktioniert, es hat mich süchtig gemacht. Also gerade dieses in den großen Arealen schleichend fortbewegen und Rambo spielen oder einen auf Rambo machen, das hat bei mir einfach funktioniert. Und die Grafik war einfach, weiß nicht, war oder ist immer noch, egal ob man es jetzt auf der Konsole oder auf dem PC spielt, ist immer noch einfach nur ein Jawdropper. Also da habe ich selten so was Schönes gesehen, gerade bei einem Spiel, das halt so weitläufige Levelareale hat teilweise. Um das Ganze vielleicht mal für mich auch zusammenzufassen, wenn ich jetzt zum Beispiel keinen PC habe, wenn es wirklich nur um die Konsolen gehen würde, wenn ich eine Xbox One habe, dann ist das Rise of the Tomb Raider definitiv eine Spielempfehlung von mir, aber ich würde nicht so weit gehen, nur deswegen eine Konsole zu kaufen.
Nee. Also ein System Seller ist es meiner Meinung nach nicht. Nee, aber ja, dann würde ich sagen, sind wir mit Tomb Raider durch. Also es ist für alle, die den ersten Teil mochten, auf jeden Fall eine Empfehlung, weil es das Gleiche halt fortführt. Aber leider fehlt halt so storymäßig der letzte Feinschliff.
Ja. Ich glaube, damit ist auch alles gesagt.
Sehe ich auch so. Dann eine Kleinigkeit noch, ich erwähne es einfach mal hier, wenn unsere Hörer uns über iTunes hören sollten, wäre es ganz nett, wenn ihr uns mal dabei bewerten würdet oder so, weil mittlerweile findet man uns in der iTunes-Suche noch nicht mal mehr. Ich habe da mal durch Zufall nachgeguckt und wenn du danach Gaming-Podcast oder so suchst, da findest du alles, aber uns nicht.
Ach verdammt, jetzt muss ich mir iTunes installieren.
Es wäre also ganz nett, wenn ihr da mal irgendwie vielleicht so...
Ja, ich glaube, grundsätzlich kann man vielleicht hinzufügen, egal ob jetzt iTunes, Facebook, Twitter oder auch die Kommentarfunktion oder die E-Mail-Funktion, so ein Kommentare, Bewertungen, Kritik, Ratschläge, was auch immer, da freuen wir uns natürlich, glaube ich, alle immer, egal auf welchem Wege.
Ja. Auf jeden Fall.
Und Kritik ist auch immer auf gewisse Weise positiv.
Ja. Ja. Also ich finde uns selber, wobei ich jetzt natürlich nicht weiß, woran das liegt, ne? Aber bei Top Aktuell sind wir, wenn man nach rechts scrollt,
echt? Ich hatte es gestern
zu
nicht
sehen. Unter. Aber
Platz 1 ist immer noch Radio Nukular wahrscheinlich, ne?
Pizmeet Cast.
Ah, Pizmeet und Nukular ist auf 2, ja.
Ja, weil eventuell passt das, passt die Software auch meinen Geschmack an, da ich uns selber natürlich im Abo habe. Mag es sein, dass das da kommt und weiß ich nicht, wenn du es auf einem anderen Sender geguckt hast oder so.
Ich benutze iTunes nicht. Also habe das über ein anderes Cast-Programm auf dem Handy, weil ich die Original Apple Podcast-App immer scheiße fand. Deswegen habe ich das nicht benutzt. Ich benutze Downcast und aber auch die klinken sich eigentlich in den Apple-Feed ein. Also normalerweise, aber ich habe gestern mal durch Zufall nur gesucht und da habe ich uns überhaupt nicht in der Liste gesehen. Und da dachte ich mir, hä? Komisch. Da musste ich explizit GEMA-WG eingeben, damit ich uns da gefunden habe. Aber das nur so am Rande. Ja.
Dann bleibt uns wohl nichts anderes, als uns noch zu verabschieden. Ich bedanke mich natürlich bei euch beiden, dass wir darüber quatschen konnten. Ich saß da schon seit November auf heißen Kohlen. Natürlich ein herzliches Dankeschön an die Zuhörer, die jetzt hoffentlich nicht eingeschlafen sind vor Langeweile. Und verabschiede mich natürlich von euch beiden und von den Zuhörern. Tschüss, euer Roman.
Auch von mir vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns demnächst wieder. Ciao, euer Thomas.
Ja, dann verabschiede auch ich mich und entlasse euch mit dem Outro hier von Tomb Raider oder Rise of the Tomb Raider und sag bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Kai.
They fall.